Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich auf Daniela. Sie ist Psychologin und Neurowissenschaftlerin und bei Instagram findet ihr sie unter Liebe und Hirn. Und mit ihr spreche ich heute über das Thema Nikolaus, Weihnachtsmann, Zahnfee und Osterhase. Ab wann sollte man Kinder entzaubern oder sollte man sie überhaupt jemals verzaubern? Was macht das mit ihnen? Was macht das mit uns als Erwachsenen? Und was gibt es vielleicht für Tipps? Dazu freue ich mich sehr und ich freue mich erstmal total auf dich, Daniela. Ich freue mich, dass wir drüber sprechen.
Ja, ich freue mich auch, weil das ist ein spannendes Thema. Wir haben ja 3 Kinder und von 15 über 11 Jahre, 7 Jahre, haben wir quasi die verschiedenen Phasen sozusagen schon durch.
Mir hat letztens eine Freundin Folgendes erzählt. Wir sind ja gerade so ungefähr in der Vorweihnachtszeit und ihre Tochter geht in die 3. Klasse einer Grundschule. Und die Lehrerin hatte an einem der Tage der Klasse sozusagen eröffnet, dass es jetzt Schluss sei und vorbei sei mit dem an den Nikolaus glauben oder an den Weihnachtsmann glauben oder wie auch immer, dass das alles Käse sei und dass es eigentlich die Eltern sind, die Geschenke unter den Weihnachtsbaum legen und dass sie das jetzt auch einfach mal wissen müssen. Und meine Freundin war total aufgebracht und sagte, mein Gott, wie kann die Lehrerin sowas erzählen, ohne uns vorher zu fragen, weil meine Tochter glaubt noch total an den Nikolaus. Und sie kam dann halt auch aufgelöst von der Schule nach Hause und fragte mich, Mama, die Lehrerin hat das und das gesagt, stimmt das denn? Gibt es den denn wirklich nicht? Und meine Freundin hat dann geantwortet, was glaubst du denn, was denkst du denn? Und das Kind sagte, also ich möchte noch gerne an den Nikolaus glauben. So, und so hat sich das Gespräch dann sozusagen unter den beiden fortgesetzt. Wie würdest du denn die Nachricht der Lehrerin bewerten?
Das finde ich sehr, sehr ungünstig. Aber ich finde es super gut, wie sie reagiert hat, weil das wäre tatsächlich auch das, was ich immer vorschlage und wie wir es auch gemacht haben, die Kinder zu fragen. Und man kann im Gespräch relativ gut rauskriegen, ob sie eigentlich noch glauben möchten oder nicht. Und manche Kinder möchten das auch, wenn sie vielleicht schon eine Ahnung haben oder auch wenn sie wissen, andere Kinder sagen ihnen, gibt das alles nicht. Und warum soll man ihnen das wegnehmen, wenn sie das noch wollen? Und das finde ich sehr ungünstig, wenn das so von oben herab gesagt wird oder wenn in Klassen zum Beispiel Kinder ausgelacht werden, bloß weil sie daran glauben und daran glauben möchten noch. Ne?
Das ist ja interessant. Das heißt, dass die Kinder nicht unbedingt immer gleich darauf reagieren, wenn sie sozusagen wissen, dass es den Nikolaus eigentlich gar nicht gibt und dass das die Eltern sind. Also das heißt, so eine Nachricht, so eine Entmystifizierung hat nicht immer die gleichen Konsequenzen. Also es kommt dann schon auch aufs Kind an oder auf den Menschen an, oder?
Nee, tatsächlich, genau. Das war auch bei unseren teilweise so, dass es hieß, oh, andere haben gesagt, gibt es nicht. Und wenn wir dann gefragt haben, ja, und glaubst du aber selber noch und das Kind selbst noch glaubte, dann ließ sich dieser Glaube auch nicht erschüttern durch das, was andere gesagt haben. Aber wenn ein Kind schon sehr zweifelt, also oft ist es einfach so, dass so im Alter zwischen 7 und 10 Jahren, bei manchen auch schon früher, so Zweifel kommen. Und da muss man relativ feinfühlig auf die Kinder eingehen und gucken, was möchten die eigentlich auch glauben. Es gibt so Kinder, die mehr so die Realisten sind, die wollen die Wahrheit wissen und denen ist das wichtig. Und da, glaube ich, wäre es eher schädlich, wenn man dann als Eltern alle möglichen Mittel versucht, ne, noch irgendwie das, was sie hauptsächlich ja auch mitkriegen, sind unsere Taten, nicht nur das, was wir tun. Das heißt, wenn man dann auch noch Dinge macht, vielleicht noch irgendwie einen Nikolaus bestellt, der dann kommt, um das Kind zu überzeugen oder so, das kann dann wirklich vom Kind empfunden werden als, ihr habt mich angelogen. Weil ne, ich war auf der Suche nach der Wahrheit und ihr habt versucht, mir eine Show vorzumachen. Das heißt, das wäre die falsche Richtung, sondern zu hören, in welcher Richtung ist das Kind gedanklich unterwegs, möchte es weiter in Glauben oder möchte es eben die Wahrheit?
Sehr interessant. Also ich habe tatsächlich 2 Realisten hier. Ich habe 2 Mädchen, die wollten das beide sehr früh wissen oder haben Fragen gestellt. Mama, bist du das eigentlich nicht? Da kamen dann so ein paar Sachen zusammen in deren Kopf und irgendwie glaube ich, du bist das. Und dann habe ich auch vorsichtig gefragt, also warum glaubst du das? Und naja, das deswegen und deswegen und deswegen. Und ich habe dann auch die Wahrheit gesagt, recht früh. Also bei meinen Kindern hätte das in Anführungsstrichen keinen Schaden gehabt, wenn die Lehrerin das gesagt hätte. Sie hatten das schon früher gewusst. Aber ich finde es interessant, dass du sagst, tatsächlich je nach Mensch, je nach Kind und Bedürfnis, dass dann auch so eine Lüge quasi total schlecht sein kann, weil man sich veräppelt fühlt einfach. Ne? Während es bei einem anderen gerne noch einfach diese Illusion gewünscht ist. Finde ich total interessant.
Genau, also da wirklich, auf Menschen sind unterschiedlich. Ne? Und du sagst selbst, du hast zwei Realisten, wir haben auch realistische und Kinder, die gerne glauben bei uns in der Familie. Also ne, wir haben auch die Mischung. Und dann muss man je nach Kind gucken. Das, was, finde ich, kritisch ist an dem Ganzen, ist, wenn man versucht, es irgendwie zu benutzen, diesen Mythos, der im Grunde, also im Grunde ist es ja nicht eine Lüge, die wir uns einfach nur ausgedacht haben, sondern es ist ja quasi eine Tradition und eine, die quasi entstanden ist über längere Zeit hinweg. Okay, jetzt der Coca-Cola-Weihnachtsmann nicht. Ne? Aber das Christkind und Nikolaus basiert ja auch auf einer Person, Bischof von Myra und so. Ja, also das heißt, da zu sagen, das ist eine Tradition und die machen wir mit und erzählen die den Kindern so. Diejenigen, die früher selbst daran geglaubt haben, werden sicher wissen, was für positive Gefühle damit auch verknüpft sind. Also zum Beispiel, wenn Forscher messen, wie Kinder über Nikolaus und Weihnachtsmann und so weiter reden, dann ist deren Belohnungszentrum aktiv im Gehirn. Also es ist in dem Sinne ja nicht eine Lüge, die man quasi erzählt, um etwas zu bewirken. Das wäre nämlich der Fall, der dann, finde ich, negativ ist und der auch wirklich schädlich sein kann und wo das Vertrauensverhältnis eben auch zerstört sein kann, wenn die Eltern über viele Jahre hinweg diese Weihnachtsfiguren, sagen wir jetzt mal, benutzen, um die Kinder zu erpressen. Wenn du das und das nicht machst, dann kriegst du oder vielleicht sogar tatsächlich dem Kind keine Geschenke geben, weil es sich nicht brav verhalten hat. Das heißt, das, was früher einige Jahre lang daraus gemacht wurde, was vielleicht manche von uns erlebt haben, dass das als Druckmittel benutzt wurde, ist meiner Meinung nach eine völlige Missinterpretation, weil es geht bei diesem Ganzen ja um diesen Weihnachtsspirit, um dieses gütige, barmherzige anderen was geben. Und dann so eine Person aufzubauen, die kommt und bestraft, ist ja völlig widersinnig eigentlich.
Total, also du sprichst mir komplett aus dem Herzen, weil meine Kindheitserinnerungen an den Nikolaus, die sind nicht gut. Es gibt Fotos, wo ich als noch ein Baby war auf dem Arm und Angst hatte, also geweint habe richtig. Und als später dann als Kind, ich hatte immer so ein ungutes Gefühl, weil wir mussten dem Nikolaus, der hat auch manchmal ein Engelchen dabei gehabt, manchmal auch den Knecht Ruprecht, ein Gedicht oder ein Lied vorsagen. Und dann hat er auch immer gefragt, ob wir brav waren. Und ich hatte irgendwie immer Angst davor, weil ich dachte, der weiß das alles und ich muss hier die Wahrheit sagen. Also ich fühlte mich so ein bisschen wie vorm Gericht. Also das ist jetzt nur meine persönliche Empfindung. Ich habe auch bei Freunden das wunderschön erlebt, wo das keine so eine übermächtige Figur war. Aber meine persönliche Erfahrung ist gar nicht gut. Und interessanterweise habe ich mich vor einiger Zeit mit einem Vater, der hat drei Kinder, unterhalten. Und habe gefragt, macht ihr das denn auch noch? Also kommt noch der Nikolaus zu euch? Ja, klar kommt der Nikolaus mit dem Knecht Ruprecht. Ich so, okay, habt ihr so viel Spaß dran, ja? Na, ich brauche den auf jeden Fall. Ich brauche den, sagte der Vater, damit ich meinen Kindern sagen kann, was die machen müssen und was nicht. Und der weiß auch alles, was die schlecht gemacht haben. Und das schreibe ich tatsächlich auf eine Liste und lass den das sagen. Und bitte den dann auch, sozusagen den Kindern zu sagen, also nächstes Jahr, wenn ich wiederkomme, will ich aber nicht, dass dein Zimmer immer so unaufgeräumt ist oder solche Sachen. Und als ich das hörte, dachte ich, für mich, Laie, das ist krass. Also wenn du deinen Kindern nicht selber mit ihnen kommunizieren kannst, dass irgendwas verändert werden soll oder so, wenn du da den Nikolaus brauchst, das ist doch schade, oder? Also das waren so meine Gedanken, jetzt interessieren mich deine dazu.
Gefühlt ist das quasi eine Bankrotterklärung einer inneren Autorität. Also ich bin quasi in dem Sinne mit Autorität meine ich jetzt nicht jemand, der den Kindern was vorgibt, sondern jemand, den die Kinder respektieren. Also jetzt Autorität im positiven Sinne, ja? Jemand, der so respektiert wird, dass man eben miteinander Lösungen findet. Ja, aber wenn ich sage, ich brauche eine externe, von mir erdachte Person, damit die Kinder, damit wir ein Miteinander haben können, dann heißt das ja, ich kann nicht quasi für meine Kinder als eine Person da sein, die ihnen einen Rahmen gibt und die ihnen hilft, sich zu entwickeln.
Genau, also das habe ich auch gedacht. Warum braucht man einen anderen Menschen, also etwas anderes, ein Wesen, um seine Wünsche und auch, aber gar nicht nur so Wünsche, sondern eher auch um seine Forderungen quasi da weiterzugeben. Und ich habe mich auch, also dieses Gespräch werde ich auch nie vergessen, weil ich ich empfinde das auch, hattest du gerade auch schon so ein bisschen erwähnt, das ist ein Missbrauch einfach auch dieser schönen Tradition. Und natürlich kommt es auch immer mal drauf an, es hat dann wahrscheinlich auch eher so, kommt vielleicht aus dem Rahmen, aus dem katholischen Glauben, hat so vielleicht auch ein bisschen was mit Beichte oder so Gedanken zu tun, aber dass dieser Übermensch quasi dann weiß, was ich falsch gemacht habe und mich vielleicht bestraft oder ich kriege vielleicht kein Geschenk, wenn ich nicht brav war oder wenn ich das und das nächstes Jahr nicht mache, das hat sich für mich auch nicht gut angefühlt. Es gibt aber auch Menschen, die lieben das ja selbst, ne? Also ich habe auch Freunde, die freuen sich immer schon, dann machen die den Nikolausstiefel voll, machen dann extra so Fußspuren in der Wohnung, und manche haben das auch, ich glaube, das ist auch aus dem Amerikanischen übernommen, legen so einen kleinen Teller hin mit Milch und Keksen für den Nikolaus und es ist natürlich dann ausgetrunken und so und die lieben das zu zelebrieren und freuen sich total. Was ist das, also wie würdest du das sagen? Das macht ja auch hier, also als Beobachtung, den Eltern total Spaß, ne? Auch, dass sie das so für ihr Kind kreieren. Wie siehst du das?
Genau, ich sehe, den Unterschied macht quasi die Intention dahinter. Möchte ich diesen Weihnachtsspirit von, es ist alles aufregend und es passiert was, es gibt Geschenke, es kommt was über, wir wissen nicht, wann vielleicht der kommt, ne? Und wir können den nicht sehen, aber vielleicht sehen wir irgendwie Spuren, also so dass dieses überraschende, geheimnisvolle. Ich meine, wir alle mögen Überraschungen und mögen es, wenn etwas geheimnisvoll ist. Also, ne, das mögen Menschen einfach. Und das zu zelebrieren mit der Intention, dem Kind strahlende Augen zu bereiten und sich einfach miteinander zu freuen, sich vielleicht auch selbst dran zu erinnern, wie man selbst da stand mit den strahlenden Augen, finde ich, ist eine total schöne Sache. Und je nach Familie kommt es ja auch darauf an, was steht dahinter vielleicht auch an Glauben. Also bei manchen kommt zum Beispiel ja auch das Christkind und das ist nochmal anders dann eingebettet. Bei manchen kommen Christkind und Weihnachtsmann zusammen, ne? Und da wird das integriert. Also ich finde, man kann nicht sagen, so und so ist es richtig, sondern man muss gucken, was zur Familie passt. Wenn jemand eher positive Erinnerungen selbst daran hat, wird er natürlich versuchen, sowas auch eher in seine Familie dann auch zu integrieren und das auch eben so zu machen.
Jetzt hattest du gerade gesagt, es gibt so eine Altersspanne, wo Kinder das gerne glauben und dann ist irgendwann so ein Alter, wo das aufhört. Kannst du das nochmal erklären und warum, womit hängt das zusammen?
Ja, also so ab 7 bis 10 Jahren, das heißt, es ist eine große Altersspanne, fangen die an, Fragen zu stellen. Und an den Fragen kann man dann, oft hilft es, die Fragen zurückzugeben im Sinne von, was glaubst denn du oder was denkst du, wie das ist, um rauszufinden, ob sie eben nach der Wahrheit suchen oder ob sie einfach nur fragen, weil es ist ja, also das wirft einige Fragen auf einfach, ne? Wenn Kinder bemerken, oh, das ist ja das gleiche Geschenkpapier wie das, was wir auch bei uns zu Hause liegen haben, sowas, ne? Das wirft Fragen auf und dann kann man gucken, wie man damit umgeht, je nachdem, was man denkt, was das Kind erwartet und was das Kind auch hören möchte. Genau, und also eine Studie von 2018 hat zum Beispiel gezeigt in England, dass in etwa mit 8 Jahren die meisten Kinder nicht mehr glauben. Aber das kann auch je nach Umfeld, denke ich mal, unterschiedlich sein. Also wenn man zum Beispiel jetzt Kinder nimmt aus einem sehr christlichen Umfeld, haben die vielleicht auch nochmal ein anderes Alter, in dem sie nicht mehr glauben, als jetzt Kinder aus einem anderen Umfeld. Oder wenn man jetzt Kinder nimmt, deren Eltern überhaupt nicht gläubig sind und das, ne, nur so traditionsweise mitmachen, wird das auch nochmal anders sein. Also das heißt, so grob in diesem Bereich zwischen 7 und 10 Jahren kann man sagen.
Und wenn die Kinder dann antworten auf die Frage, was glaubst du denn? Ich glaube, den gibt es. Für mich hatte sich das eben so ein bisschen angehört, wie als du das erzählt hast, dass manche vielleicht mit dieser Antwort eigentlich auch schon sagen, es könnte anders sein, aber ich möchte an diesem Glauben noch festhalten. Ist das auch nochmal so was Besonderes irgendwie, dass man da so nicht loslassen kann oder dass irgendwas noch zusätzlich da ist, das man behalten möchte als Kind?
Ja, also wir hatten das auch schon, dass eigentlich auch andere gesagt hatten, zum Beispiel gibt es nicht und ne, so ist das. Und dann auch die Kinder kombiniert haben im Sinne von, das ist Geschenkpapier, ist das Gleiche. Und du hattest ja gefragt, ob ich das oder das lieber mag oder so. Oder die sehen ja auch Pakete ankommen vor Weihnachten. Ist ja auch einfach ein Fakt. Genau. Und das heißt, dass da dann einfach Zweifel hochkamen. Und es gab schon auch bei uns die Fälle, also dass es so war, dass sich ein Kind quasi entschieden hat, okay, theoretisch weiß ich das so, aber ich glaube da noch dran. Und ich möchte das so. Und das, warum nicht? Das ist doch ein positiver Glaube dann. Also ich glaube, es ist problematisch, wenn man versucht, den Kindern, wenn sie auf der Suche nach einer Richtung sind, ihnen dann sie in eine andere Richtung zu drängen. Also wenn ein Kind sehr zweifelt und eigentlich nach der Wahrheit sucht, dann alles möglich zu machen, um quasi das Kind wieder glauben zu lassen. Das empfinde ich als ein Hintergehen dann eher.
Weil es ja auch sehr aufwendig ist, ne? Da muss man ja sicher schon richtig ins Zeug legen, dass man die Maschinerie dann nochmal umdreht quasi, ne? Mit dem Geschenkpapier darf nicht gleich sein und was weiß ich nicht, was man sich da, also Schauspieler kommt nach Hause oder keine Ahnung. Das stimmt. Aber was mich gerade noch so interessiert, hatte ich zur Vorbereitung auf unser Gespräch nicht drüber nachgedacht, aber dieses Glauben wollen ist jetzt in diesem Kontext eine Sache, die hat ein bisschen mit dem Alter und der Entwicklung zu tun. Es gibt aber natürlich bei Erwachsenen auch immer noch eine Haltung oder manchmal zu Themen eine Haltung, die wollen etwas glauben, aber Argumente gibt es dafür eigentlich nicht. Ist das etwas, was im Prinzip das Gleiche ist? Man will sich an etwas festhalten, weil es einem vielleicht positive Gefühle oder ein sicheres Gefühl irgendwie suggeriert, obwohl man weiß, Fakten sind anders?
Genau, und das gibt es auch bei Erwachsenen. Tatsächlich ist es so, dass Studien sogar zeigen, dass über die Lebensspanne hinweg wir eher dazu geneigt sind, Dinge, die ungewöhnlich sind, mit übernatürlichen Erklärungen quasi für uns zu erklären. Das heißt, das ist etwas, was wir auch lernen. Wir lernen auch Dinge übers Leben hinweg, teilweise dann, die ungewöhnlich sind, mit übernatürlichen Gründen sozusagen zu belegen. Das heißt, Kinder lernen das auch. Und Kinder, das gibt da ganz spannende Studien zu, wo sie versucht haben, Kindern eben einen Glauben an irgendwas, an irgend so eine Süßigkeitenhexe oder irgendwelche Sachen etablieren, so einen Glauben. Sie haben rausgekriegt, wenn es einfach nur erzählt wird, hilft das nicht, sondern das, was macht, dass man an etwas dann auch glaubt, ist die Taten der anderen. Weil das Kind ja dann schlussfolgert, wenn Mama und Papa so viel tun, deswegen, dass das Christkind kommt oder der Weihnachtsmann kommt, wenn so viel getan wird in diese Richtung und so viel Aktion sozusagen da rein investiert wird, dann muss das ja wahr sein. Das heißt, das Erzählen alleine ist gar nicht das, was diesen Effekt macht.
Man braucht noch mehr Beweise in Anführungsstrichen oder Indizien so, ne? Aber ich habe auch mal in einem Buch gelesen, da ging es thematisch eher so um so Mythen zu entmystifizieren. Also wenn man manchmal bei Erwachsenen nicht weiterkommt mit Argumenten. Also das war zum Beispiel, ich habe mich da sehr viel beschäftigt in der Corona-Zeit, wo es auch viele Menschen gab, die das Virus quasi, die Existenz dieses Virus geleugnet haben und oder den Impfstoff etc. Und da gab es ein Buch, wo auch verschiedene Beispiele waren, das war auch von zwei Psychologinnen, den Glauben quasi bei Menschen untersucht wurde. Und da war eine Studie aus den 60er oder 70er Jahren in den USA, wo es eine Gruppe von Menschen gab, die glaubten an Aliens. Und die hatten einen Zeitpunkt, es gab einen fixen Tag, da sollten die Aliens ankommen auf die Erde und sollten sie alle die Glauben abholen. Und diese Gruppe von Menschen hat das so ernst genommen, die haben Jobs gekündigt, Beziehungen aufgegeben, das Haus verkauft, die haben sich richtig bereitet für diesen Tag. Und dann haben das Psychologen und Journalisten beobachtet und waren mit denen an Tag X auf diesem einen Feld, wo man sich versammeln sollte, zusammen. Und es passierte nichts. Es kam kein Alien. Und für die Journalisten und die Psychologen war dann die Frage interessant, was macht die Gruppe jetzt damit? Also es ist nicht gekommen, sollte heute sein, es ist keiner gekommen. Was macht ihr mit diesem Fakt? Das Ergebnis war, dass diese Gruppe oder fast alle von dieser Gruppe gesagt haben, da haben wir uns verrechnet, muss ein anderer Tag sein. Wir rechnen nochmal nach. Das kann nicht sein, dass wir uns vertan haben. Also das hat nichts gebracht. Und das fand ich erschütterlich eigentlich und heftig, dass dieser so dran festgehalten. Wir machen wirklich gerade einen krassen Exkurs. Wir kommen gleich wieder jetzt auf den Nikolaus zu sprechen. Aber ich fand das so interessant, dass die nicht wollten. Also sie wollten es nicht wahrhaben und haben daran festgehalten. Und das ist ja heftig, weil da kommt man ja mit Argumenten nicht weiter.
Ja. Das ist tatsächlich faktisch auch der Fall, dass man dann mit Argumenten und auch mit logischen Argumenten und auch sogar mit Beweisen, das war ja ein faktischer Beweis, die waren ja da und es kam nicht weiterkommt in so einem Fall. Das gilt zum Beispiel auch für die Flacherdler. Also es gibt ja welche, die auch teilweise super viel Aufwand betreiben, so ein Kreisel, der extra geeicht ist, der sich aber leider immer jedes Mal, egal wie sie es gucken, innerhalb der 24 Stunden um die Erdneigung sozusagen verändert. Überraschenderweise immer wieder, wo sie sogar so eine Bismutkammer gebaut haben, um den da reinzumachen, damit nicht das Erdmagnetfeld den irgendwie ablenken kann. Und wieder die gleichen Messungen. Das heißt, die beweisen ständig immer wieder, dass die Erde nicht flach ist und dass alles so ist, wie die Wissenschaft es sagt. Aber schließen daraus immer, okay, dann muss dieser Kreisel für, was weiß ich, über 20.000 Euro falsch sein, dieser super geeichte. Und dann muss das mit der Kammer, dann muss es an irgendeinem anderen Einflussfaktor liegen. Das heißt, das ist schwierig, wenn wir denken, etwas zu glauben. Und je mehr die Leute sich damit natürlich auch identifizieren und denken, sie gehören halt zu dieser Gruppe. Und sie sind, ne, das ist so ein Wir gemeinsam gegen den Rest der Welt. Und im Grunde, ja, hat das auch oft so ein Identitätsding unterliegend. Also das, weil eigentlich, wenn ich mir dessen sicher bin, wer ich bin, und mir ist es wichtig zum Beispiel, dass es um Wahrheit geht, dann kann ich meine Meinung auch ändern. Das ist das, was Wissenschaft macht. Und deswegen ist Wissenschaft für manche auch nicht so gut nachvollziehbar, weil Wissenschaft ihre Meinung ändert, je nach Datenlage. Das wirkt vielleicht von außen dann, als ob die ja immer was Neues und immer, ne, als ob es immer eine andere Meinung gibt. Aber es geht quasi immer nach der aktuell rausgefundenen Wahrheit aufgrund der Datenlage. Und dazu muss man bereit sein, sich nicht mit dem eigenen Ego sozusagen an die Meinung zu hängen, sondern zu gucken, okay, ich bin jemand, dem es darum geht, was ist wirklich dahinter, wie ist es wirklich?
Total interessant finde ich das, genau, das war in dem Buch auch so erklärt, dass die, dass das zum Beispiel das Alien und auch die Gruppe zu sein, die dann ausgewählt ist und mit auf den anderen Sternen, Planeten kommt, dass das die Existenz war ihre Grundlage. Und hätte man ihnen das genommen, hätten sie sich selbst aufgelöst quasi. Also man hätte ihnen alles genommen, wofür sie ja auch wirklich heftige Konsequenzen und heftige einschneidende Erlebnisse in ihrem Leben hatten, geändert haben. Sie wollten das nicht nehmen, weil das zu ihrer Existenz gehörte. Aber da frage ich mich dann natürlich auch immer als Journalist, wenn es einfach auch wichtig ist oder man möchte gerne oder man denkt, es muss doch irgendwann der Groschen fallen. Was machen wir ohne Argumente? Wir kommen hier gar nicht weiter. Also für mich ist es im Moment so Zwischenergebnis. Ich glaube, man kommt da tatsächlich nicht weiter, weil was sollte man noch anführen? So, also man müsste den Menschen ja fast eine andere Identität irgendwie geben, wo sie Energie kanalisieren können. Aber das ist ja ziemlich schwer.
Genau, wenn jemand nicht bereit ist, die Identität sozusagen zu ändern auf eine Identität, die eine andere Meinung hat. Also es gibt auch zum Beispiel Reportagen über diese Flacherdler, wo einer von denen wieder in einem Experiment gezeigt hat, dass es nicht so ist, wie sie dachten. Und dann so sagt irgendwie, ja, im Grunde, also er sagt irgendwie so, also er bringt quasi rüber, im Grunde weiß er, dass es nicht so ist und hat es ja auch klar bewiesen, aber er ist jetzt schon zu tief drin, um da wieder raus zu können. So, und das ist halt ein Gesichtsverlust. Und je mehr Aufwand du reingesteckt hast, je mehr Experimente du gemacht hast, je mehr du andere versucht hast zu überzeugen, dass deine Meinung richtig ist, desto krasser ist dieser Gesichtsverlust. Und wenn man an sich unsicher ist, dann ist dieser Gesichtsverlust zu groß, als dass man sich traut, quasi das zu machen und zu sagen, okay, ich habe mich geirrt.
In einer, sagen wir jetzt mal, gesunden Entwicklung mit einem selbstbewussten Menschen oder einem selbstbewussten Kind, wo jetzt schlagen wir nochmal die Geschenkschleife kurz zurück ums Nikolausgeschenk, wo man dann irgendwann merkt, okay, das war nicht so. Was macht das eigentlich mit einem Kind? Ist das dann, ich habe selten oder ich glaube noch gar nicht irgendwie gehört von so einer Geschichte oder so, dass man dann traurig war. Man akzeptiert das dann einfach, oder? Also, okay, ich habe daran geglaubt, jetzt glaube ich nicht mehr, ich bin jetzt größer, älter, wie auch immer. Das war so, aber man macht den Eltern oder wie auch immer dem Leben keine Vorwürfe deswegen, oder?
Ich glaube, es kommt drauf an, weil es gibt definitiv welche, die ihren Eltern große Vorwürfe machen und die da richtig erschüttert sind, wenn sie das rausfinden. Das sind aber eher dann diejenigen, wo das mit sehr viel Druck und Zwang und Kontrolle verbunden war. Ja, ich wäre auch sauer, wenn jemand die verwendet hätte obwohl es bei Weihnachten um Liebe und um, ja, Solidarität und so weiter geht, wenn jemand die quasi, diese Figuren missbraucht hätte, um mich zu kontrollieren. Also das heißt, das kann ich verstehen, dass solche Kinder, wenn die das rausfinden, dann super enttäuscht sind oder ja auch sauer sind auf die Eltern, dass sie das mit ihnen gemacht haben.
Das kann ich auch verstehen, weil das ist, die Eltern sind ja auch so eine Art Wahrheitsrichter, Gesetz, wie auch immer, also ne, was die Eltern viele Jahre sagen, wenn glaubt man, das ist richtig und man, das ist so die Quelle der Wahrheit, ja, sowieso auch erstmal von Eltern, da muss man ja auch von Kindern, da muss man ja auch wirklich aufpassen. Man hat ja damit auch eine Macht, eine Informationsmacht. Aber wenn ich das herausfinden würde über meine Eltern, wäre ich auch sauer und würde sagen, tut mir leid, aber ihr habt mich echt veräppelt und das ist ja Quatsch. Also da weiß ich gar nicht, was ich euch dann noch glauben soll. Das Gleiche, was wir heute über den Nikolaus, den Weihnachtsmann, wenn man von Coca-Cola geprägt ist, und die haben ja wirklich mit ihrer Werbekampagne so Erfolg gehabt, dass man manchmal ja wirklich aufpassen muss. Moment mal, Nikolaus, Weihnachtsmann, nee, Weihnachtsmann gibt's ja gar nicht. Also es ist der Nikolaus und das Christkind. Gilt ja im Prinzip auch für den Osterhasen zum Beispiel oder die Zahnfee, die dann vielleicht Geschenke irgendwo hinlegt, wenn sie einen Zahn bekommt. Gibt es für all das irgendwie eine Art so fachlichen Begriff, also jetzt gerade aus deiner Erfahrung, aus deiner Welt, wie gibt es da etwas, was das alles zusammenfasst, wo man sagen kann, das ist, keine Ahnung, Begriff X, wir machen das, oder ist das ja so diese kleinen, die kleinen Überraschungen, die kleinen Geheimnisse, die eben mit diesen Festen dann zum Beispiel zusammenhängen.
Genau, also im Grunde sind es, ich wüsste jetzt auch keinen Fall, ich weiß nicht, ob es tatsächlich in der deutschsprachigen Forschung darüber irgendeinen Fachbegriff gibt. Tatsächlich wird das im Sinne von Mythen untersucht, ne? Wie sehr man an Mythen glaubt zum Beispiel, in der englischen Forschung dann. Oder auch wirklich in Bezug auf spezifische Personen. Also ne, dann steht wirklich in den Studien, glauben Kinder an die Zahnfee oder, ne, wie wirkt sich das aus? Dann steht da wirklich Zahnfee oder Osterhase oder also entsprechend tatsächlich die einzelnen mystischen Gestalten sozusagen. Die oder fiktive Gestalten könnte man auch sagen.
Weil den Osterhasen gibt es ja auch nicht in jedem Land. Das ist ja auch jetzt, glaube ich, was ziemlich Deutsches oder Deutschsprachiges. Aber noch eine letzte Frage, die mir jetzt einfallen würde. Wenn man einmal diesen Glauben verloren hat und man weiß, es sind die Eltern oder es sind die liebe Familie, die das macht. Menschen schenken sich Weihnachtsgeschenke. Kann man das nochmal aktivieren? Also hätten wir Erwachsene nochmal die Chance, das irgendwie aufleben zu lassen? Oder ist das, wenn man es einmal weiß, einfach kann man das Rad nicht mehr zurückdrehen?
Also ich glaube schon, dass, also Menschen sind ja einfach unterschiedlich spirituell, jetzt in verschiedene Richtungen. Und Menschen glauben an, ich bin mir sicher, es gibt auch erwachsene Menschen, die an das Christkind glauben. Ne? Und natürlich kann man ein Stück weit auch einfach quasi wie ein Schauspieler sich darauf einlassen und sich diesem Zauber des Moments hingeben und in diesem Moment auch tatsächlich für sich so erleben, dass das wahr ist. Das heißt, diese Möglichkeit, einfach ins Gefühl reinzugehen und zu spüren, wie aufregend das alles ist und ob der, ne, ob jetzt das Christkind oder der Weihnachtsmann kommt oder wer weiß, vielleicht ist irgendetwas da. Je nachdem, was man glaubt, glaubt man vielleicht ja auch, dass bestimmte Energien unterwegs sind, vielleicht um die Weihnachtszeit oder grundsätzlich. Also von daher definitiv gibt es das. Es gibt ja quasi ein Kontinuum an Spiritualität oder an dem, was man glaubt.
Und dann ist es auch noch nicht zu spät. Das ist eigentlich auch ein schöner Gedanke, finde ich. Und selbst wenn es ein lieber Mensch ist, der einfach genau achtsam ist und hinhört, was man sich wünscht und einem dann die Wünsche erfüllt. Oder ich hatte mal gelesen, auch ganz tolle Idee, es gibt irgendwo, ich glaube auch in Amerika, so eine Art Club, Geheimclub, wo Menschen drin sind, die anderen Menschen etwas, also einen Wunsch erfüllen wollen, eine Freude machen wollen, aber die wollen nicht genannt werden. Also zum Beispiel kann man machen, man steht im Kino, in der Kinokasse, bezahlt sein Ticket und sagt der Frau an der Kasse, die hinter mir, die drei Leute hinter mir möchte ich auch noch kaufen, egal was die wollen, ich zahle es ihnen gleich. Und dann geht man weg und dann kommen die Leute und ich hätte gern, ja, ist schon bezahlt. Wie ist schon bezahlt? Von wem denn? Das darf ich Ihnen leider nicht sagen, zum Beispiel. Ne? Oder wenn man so mitbekommt, was sich jemand wünscht und man stellt es ihm vor die Tür, was ich eine total schöne Sache finde, weil man gar nicht den Dank dafür haben will. Man freut sich einfach, dass man das gemacht hat. Das könnte ja vielleicht auch dazugehören, ne? Also, weil es gibt einfach, es passieren ja auch schöne Sachen. Und wenn man dann nochmal die Möglichkeit hat, oder wie man zum Beispiel auch manchmal in einem Theaterstück verzaubert ist, obwohl man weiß, es sind Theater, also Schauspieler auf der Bühne, aber man hat so ein tolles Gefühl und denkt, Mensch, die haben mich in ihre Welt reingezogen, 2 Stunden, es hat funktioniert. Und das ist schön, dass es immer noch geht und dass wir da dann auch noch vielleicht ein bisschen Kindlichkeit bewahrt haben.
Auf jeden Fall. Da fällt mir ein, ich hatte letztens gelesen, dass jemand geschrieben hat, irgendwo in irgendeinem Post hatte eine geschrieben, dass sie immer an Heiligabend rausgeht und mit einem Glöckchen einfach klingelt. Und in den Kommentaren haben ganz viele geschrieben, oh echt, wo wohnst du, wo wohnst du, wo wohnst du? Weil in meiner Kindheit, da und da, hat auch an Heiligabend irgendwo draußen immer ein Glöckchen geklingelt.
Oh, wie süß, was für eine schöne Sache, ne? Gehst du spazieren, machst das Glöckchen und dann hören das welche und denken, oh, ja. Süß.
Ja, weißt du?
Gefällt mir total gut.
Also das ist was super unkompliziert ist und wo man zum Beispiel auch größeren Kindern sagen kann, hey, wollen wir einfach mal draußen ein Glöckchen läuten und die Nachbarskinder wissen nicht, woher es kommt und freuen sich.
Ich finde das eine mega Idee, Daniela. Ich glaube, ich mache das dieses Jahr mit meinen Kindern.
Ich habe mir das auch vorgenommen. Ich werd das auch machen, ja. Fand ich auch total toll.
Finde ich mega. Kostet nichts und ist eine wunderschöne Idee. Ich danke dir sehr für unser tolles Gespräch. Was für interessante Punkte ich doch wieder dazugelernt habe über den Menschen und auch wie interessant, aber das ist natürlich immer so, wie verschieden Menschen sind und sie verschieden auf unterschiedliche Sachen reagieren. Dann ist es halt wichtig herauszufinden, was hat man für ein Gegenüber, was für ein Mensch ist das? Dann kann man vielleicht einfach leichter da nochmal helfen oder einwirken oder es den Menschen verstehen. Aber wie unterschiedlich es ist. Also ich muss diese Freundin, von der ich anfangs erzählt habe, nochmal fragen, wo die Lehrerin in der Klasse erzählt hat, sorry Leute, aber ihr glaubt ja jetzt nicht mehr dran, wie die Traumatisierungen da unterschiedlich sind. Aber es würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Daniela, vielen, vielen lieben Dank für deine tollen Antworten, deine Studien, deine guten Ideen und Gedanken und Inputs dazu. Euch lieben Dank fürs Zuhören. Folgt uns gern der Daniela unter Liebe und Hirn und mir gerne unter Nicole Nötzl Official. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder gute Ideen für ein Thema, her damit, schreibt mir gerne. Und vergesst bitte niemals, ihr Eltern und vor allem ihr Mamas, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Tschüss.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzl.